Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Lieber Herr, es ist schön, dass du da bist, dass wir dich haben, dass wir dich anschauen dürfen. Bitte segne du uns jetzt. Amen. Im vergangenen Herbst erfolgte mein letzter Einsatz in Afrika als Missionar. In diesem Jahr werde ich als Rentner dorthin fahren. Ab jetzt arbeite ich nur noch freiwillig. Und meine Freiheit nutze ich zur Einschränkung. Ich fahre nur noch im Herbst hin. Was bewirkt Abwesenheit von Zwang bei dir? Hängst du dich trotzdem voll rein? Ich bekam jetzt im Herbst in Afrika einen Bandscheibenvorfall. Die OP war im Dezember. Die Reha begann gleich nach Weihnachten und ging bis Ende Januar. In der Reha wurde immer wieder betont, man müsse hinterher weiter die Übungen machen. Was meint ihr, werde ich tun? Schwarz auf weiß habe ich die Übungen. Aber wie steht meine Laune dazu? Und zum Glück habe ich eine Frau, ne? Die erinnert mich immer wieder daran. Wie wirkt Freiheit auf unser Verhalten? In Afrika wird viel auf Zwang gesetzt. Die Predigten strotzen von Moral. Ist das unsere Hauptaufgabe in Gottesdiensten? Im Herbst waren in Tansania die ersten drei Evangelien mein Unterrichtsthema. Ich legte großen Wert auf die Unterscheidung von Gottes guter Botschaft, von seinem Evangelium und von Gottes erster Botschaft, dem Gesetz. Also Freiheit im Unterschied zum Zwang. Wir betrachteten intensiv die Auseinandersetzungen Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wenn man darauf achtet, man wundert sich, wie viel da vorgefallen ist. Und die Frage an uns heute ist, in welchem Bund stehen wir mit Gott? Im ersten oder im zweiten? Anders ausgedrückt, haltet ihr es mit der besseren Hälfte? Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen, der nach meiner Rückkehr in unserem Hauskreis dran war und ich dachte, der bestätigt nochmal voll das, was ich in Afrika unterrichten durfte. Es ist ein langer Text, aber ich glaube daran, dass Gottes Wort uns erfüllen kann. 2. Korinther 3. Paulus schreibt da, fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder haben wir es, wie so manche andere, nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr einen Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Steinen, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen der Menschen. Wenn wir mit einem solchen Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte, und dabei war das noch ein Glanz, der wieder verging. Muss sich dann nicht bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maß zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führt, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, auch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes vorgelesen wird, eine Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo sich jemand Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich habe diese Predigt in 4 Punkte aufgeteilt. Der erste Punkt heißt die halbe Wahrheit, Fragezeichen. Paulus hatte ein Problem. Die Gemeindeglieder in Korinth verweigerten ihm zunehmend die Gefolgschaft. Er hatte das Evangelium gepredigt und damit die Gemeinde ins Leben gerufen. Doch jetzt kamen weitere christliche Prediger. Sie wiesen Paulus nach, dass er wesentliche Inhalte vernachlässigt hatte. Sie sagten, Gott hatte schon vor Jesus seinen Bund mit den Menschen geschlossen. Gottes Wille war schon längst bekannt. Warum nur legte Paulus darauf keinen Wert? Paulus muss sich nun vor seinen Nachfolgern verteidigen. Das kann nur ins Auge gehen. Wer kommt schon mit Eigenlob zum Erfolg? Das stinkt ja. Paulus hat eine geniale Idee. Das merkt ihr in dem Text. Er zieht die Korinther in die Sache mit hinein. Turning the table, sagt der Engländer. Das Blatt wendet sich, ist im Deutschen dem ähnlich, aber nicht ganz deckungsgleich. Er sagt einfach, wenn ihr wissen wollt, aus welcher Kraft ich das tue, ihr seid der Beweis. Nun müssen die angriffigen Korinther entweder das Lob annehmen oder sich selbst ablehnen. Sie stinken zum Himmel oder sie duften frisch. Was wollt ihr als Gemeinde? Stinken oder duften? Wie steht es nun um die von Paulus angeblich vernachlässigte erste Hälfte des Wortes Gottes, dem Alten Testament, dem Gesetz? Wir kommen also zum Vergleich der beiden Hälften. Paulus schreibt in die damaligen Verhältnisse hinein. Es gibt das geschriebene Alte Testament, die Bibel der damaligen Zeit. Das Neue Testament liegt noch nicht in Schriftform vor. Es wird erst noch geschrieben. Den ersten Korintherbrief gab es zwar, hier folgt der zweite Brief. Der erste Brief hatte in ihren Herzen nicht richtig gezündet. Ein langer Brief, ein deutlicher Brief, ein harter Brief. Er hat nichts bewirkt. Es kommt der zweite Brief, eigentlich noch verzweifelter von Paulus. Das Ganze war aber noch nicht Neues Testament. Es war bis jetzt nur ein Brief an die Gemeinde. Er war noch nicht so verbreitet. Diese Tatsache, dass es noch kein geschriebenes Neues Testament gibt, ist die Grundlage für die Argumentation in diesem Kapitel. Paulus nutzt das, um auf die Erfüllung einer alten Prophetie hinzuweisen. Wir hatten heute schon die Lesung aus Jeremia. Die Prophetie steht in Jeremia, in Jeremia 31, Vers 33. Jeremia beklagt die Zustände in Israel und sagt, ihr habt das Wort Gottes, aber ihr haltet es nicht. Und dann kommt die Prophetie, die Zusage, die Verheißung. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das heißt, man braucht kein geschriebenes Wort mehr. Es ist in den Herzen der Menschen verankert. Das ist ein Unterschied zum Alten Testament. Das neue Gesetz, also das Evangelium von Jesus Christus, hatte noch keine Schriftform. Allein der Heilige Geist bürgte für die Richtigkeit der frohen Botschaft. Das war das Problem von Paulus, ne? Er verkündete eine Botschaft, die nicht vom Alten Testament komplett gedeckt war. Die Leute merkten, er redet etwas anderes, als im Alten Testament steht. Das war irgendwie anders. Ja, da war ja auch was dazugekommen. Die Schriftform folgte später. Bis jetzt, in der Zeit des Paulus, waren es Wortverkünder. Sie sagten es mündlich. Diejenigen, die persönlich Jesus gekannt hatten, wurden langsam alt oder starben. Jetzt wurde es nötig, es in Schriftform festzuhalten. Aber zur Zeit des Paulus gab es die frohe Botschaft eigentlich nur mündlich. Ein Pastor, der auch in Afrika, in Tansania gedient hatte, rief mich kürzlich an, als ich gerade über dieser Stelle saß und habe gesagt, na ja, dann gilt das Kapitel ja gar nicht mehr so richtig für uns. Jetzt haben wir es ja auch in Schriftform. Pastor Friedrich aus Bad Oldesloe sagte mir im Telefonat, ja, das war dann am Ende doch nötig, gegen das Vergessen, das jeder Mensch in sich trägt. Wir brauchten es dann doch in Schriftform. Die Augenzeugen konnten ab der zweiten Generation der Christen nur noch in Buchform original gehört werden. Die Augenzeugen starben ja weg. Zur Zeit des Paulus also war das geschriebene Wort nur das Alte Testament. Das Neue Testament gab es noch nicht. Mit diesem Verständnis sind wir nun in der Lage, den Text in Kapitel 3 richtig zu verstehen. Er schreibt von Tinte. Er schreibt von Stein. Er schreibt von Buchstabe. Damit ist jedes Mal das Alte Testament gemeint. Das lag vor zur Zeit des Paulus. Dem wird der neue Bund mit folgenden Worten gegenübergestellt. Mit dem Geist geschrieben, nicht mit Tinte. Geschrieben in unsere Herzen, in Fleisch und Blut. Also in Menschen. Das ist das Neue, das mit Jesus kam. Der Heilige Geist erfüllt uns. Wir sind von Christus verfasst. Wir sind der Empfehlungsbrief. Wir sind von Christus verfasst, nicht von Mose. Und auch nicht von Paulus. Ihr merkt, es geht ja darum, dass Paulus sich rechtfertigen muss und sagt, Paulus sagt, ich habe den Brief nicht geschrieben, den hat Jesus selbst geschrieben. Ihr seid der Brief, ihr seid von Jesus erfasst, nicht von mir, Paulus. Aber durch seinen Dienst entstand die Gemeinde. Dessen ist sich Paulus durchaus bewusst. Ihr, die Gemeinde in Korinth, seid der neue Text. Ihr seid der Bibeltext jetzt. Ihr, die ihr hier sitzt. Der Gegensatz zu von Christus geschrieben und unser mündlicher Dienst in Korinth ist das Gesetz des Mose, das in Schriftform vorliegt. Also haben die anderen Prediger einen guten Grund. Die können immer die Bibel hochhalten und sagen, da steht's. Ja, und von Paulus haben sie nur sein verkündigtes Wort. Paulus war so ein bisschen verloren in der Gemeinde. Der Gegensatz zur Schriftform, der Gegensatz zur Schrift ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das mag in dieser Gemeinde gefährlich klingen. Aber frag dich mal, warum du Christ bist. Antwort A, weil es die Bibel gibt. Antwort B, weil es Christus gibt und der Heilige Geist in dir wohnt. Frag dich mal. Noch deutlicher sind die Konsequenzen. Tod oder Leben folgen. Der Buchstabe tötet. Gemeint ist, aus dem Gesetz folgt der Tod. Aus dem Geist folgt das Leben. Wir sind schon beim dritten Punkt. Und jetzt wird's schön. Die erste Hälfte hatte nämlich eine nette Nebenwirkung, die uns Paulus hier beschreibt. Nach der Konferenz von Gott mit Mose hatte die Herrlichkeit Gottes auf Mose abgefärbt. Sein Gesicht leuchtete. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in der Hand. Da ist die Schriftform, ne? In Stein gemeißelt. Und er wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Er wusste das nicht. Aber das Volk Israel bemerkte es. Das war zum Fürchten. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich. Das war schon die Wirkung des ersten Bundes. 2. Mose 34 steht die ganze Geschichte. Deshalb legte Mose ein Tuch über sein Gesicht. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Nun denken sich vielleicht einige, das wäre ja praktisch. Mit dieser Nebenwirkung könnte ich gut evangelisieren. Die Leute hätten einen Aufhänger, uns zuzuhören. Und ihr denkt weiter, aber leider haben wir diesen Aufhänger nicht. Leider. Da haben wir jetzt die Rechnung ohne Paulus gemacht. Denn in unserem Text sagt er nicht, leider nicht, wie bei Mose, sondern er sagt, zu Mose gibt es im neuen Bund eine Steigerung. Also ich weiß nicht, wie das jetzt, ob wir jetzt hier in der Predigt abheben, wo ihr sagt, ja jetzt hört Paulus auf, rational zu sein. Paulus legt mehrfach dar und sagt, der Glanz auf dem Gesicht des Mose, der verblasste, der verging. Er wich nach einiger Zeit. Wir Christen gleichen aber nicht Mose, sondern Christus. Wir sind eben nicht auf Mose gegründet, sondern auf Christus. Der Glanz auf dem Gesicht von Mose, er verschwand. Im Gegensatz dazu steht in der NGÜ für immer. Dieses für immer steht aber in Anführungsstrichen, und wer die neue Genfer Übersetzung kennt, diese Worte stehen nicht im Originaltext, sondern sind zum Verständnis dazugefügt. Also immer wenn ihr diese kleinen Häkchen da im Text seht, sind das Worte, die in der neuen Genfer dazugeschrieben sind, im Originaltext aber nicht vorhanden sind. Im Gegensatz steht für immer. Der Glanz geht nie mehr ab. Wir haben mal Besuch gekriegt von einem Ehepaar. Sie war so eine lebensfrohe Frau und war gekleidet in so einem Glitterhemd. Und als sie dann gegangen war, klebte dieser Glitter in unserem Stuhl, und zwar noch 3 Jahre danach. Den kriegtest du nicht wieder raus. Wisst ihr was? Der Glanz von Jesus, der vergeht nicht mehr, der bleibt. Kein wehleidiges, wäre das bei uns doch auch so, wenn wir evangelisieren. Nein, bei uns gibt's eine Steigerung im Vergleich zu Mose, kein Abfall. Weißt du das? Wir halten hier fest, beide Hälften waren herrlich. Paulus bestätigt das. Er sagt, der erste Bund hatte seinen Glanz. Er sagt nicht, der erste Bund ist vollkommen zu vernachlässigen. Die Folgen waren unterschiedlich. Das Gesetz brachte den Tod. Eine Herrlichkeit, die vergeht. Der Geist bringt das Leben, eine Herrlichkeit, die bleibt. Beide Hälften waren herrlich. Die neue aber, und hier gehen Paulus die Steigerungsformen aus. Nun hat er ja schon herrlich gesagt. Was gibt's denn noch, wenn er jetzt die zweite Hälfte beschreiben will? Und er sagt in seinem Text, in noch viel größerem Maß in Vers 8. Unvergleichlich viel herrlicher in Vers 9, überwältigend in Vers 10, wie viel mehr in Vers 11. Merkt ihr, wie der da versucht, eine Steigerung reinzukriegen? Der versucht, uns das deutlich zu machen. So Leute, jetzt sind wir dran. Wir haben das Vorrecht, wie Mose, Gott direkt ins Gesicht zu gucken. Das war im Alten Testament mit einem Fluch belegt, Gott direkt ins Gesicht zu gucken. Wer Gott direkt ins Gesicht guckte, der musste sterben. Das ist im Neuen Testament anders. Wie bei Mose, im unverhüllten Anschauen Gottes, wirst auch du verwandelt. Dein Wesen wird nach seinem Vorbild verändert. Du bekommst eine Ähnlichkeit mit Gott. Stimmt das? Du bekommst Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Du. Wusstest du das? Ist dir das bewusst? Mose wusste das nicht. Er merkte das erst an der Reaktion seiner Zuhörer. Die bekamen Angst. Du wirst begeistert. Du wirst begeistert. Es wird deutlich, du hast den Geist Gottes. Wenn du Gottes Kind bist, dann wird das bemerkbar. Deshalb meine Frage, folgst du unter Umständen der falschen Hälfte? Bist du tot? Das ist ja das, was Paulus da darlegte. Geht es nur um Moral? Geht es nur ums Gutsein, ums Bessersein? Ist das das, worum wir uns hier kümmern in der Kirche? Oder ist Gott unser zentraler Anknüpfungspunkt und nicht die Moral? Bist du tot? Das ist laut Paulus eine Folge des Gesetzes. Ich hatte mal, als ich zurückkam, die Gelegenheit von der VDM ein Auto gestellt zu bekommen. VDM ist die Missionsgesellschaft, mit der ich unterwegs bin. Und da die VDM gerade alle Autos ausgeliehen hatte, kriegte ich das Auto vom Chef. Und mein damaliger Chef war ein Fan schneller Autos. Plötzlich konnte ich auf der Autobahn 220 fahren. Das habe ich noch nie gekonnt und kann ich jetzt auch nicht mehr, weil mein jetziges Auto schafft das nicht. Aber es gibt 30er-Zonen. Das Gesetz definiert Übertretung. Du kannst das, aber du darfst es nicht. Das Gesetz führt zu dem Knöllchen. Wenn es das Gesetz nicht gäbe, gäbe es auch kein Knöllchen. Das Gesetz führt zum Tod, ja, bei Gott zur Todesstrafe. Das war ja die Herausforderung an meine Studenten in Tansania. Ich habe ihnen immer wieder gesagt, als wir die Evangelien durchgingen, verkünde die frohe Botschaft. Wisst ihr, dazu hat uns Gott aufgerufen. Jesus hat in seinem Missionsgebot, Missionsbefehl sagt man nicht mehr, obwohl darunter ist uns das bekannt, in seinem Gebot hat er uns aufgerufen, die frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat nicht gesagt, verkündet Mose. Doch in der Welt wird Religion die Aufgabe der Moralvermittlung zugeschrieben. Die Väter schicken ihre Kinder in die Kirche, es kann ja nicht schaden, da lernen sie moralische Werte. Ja Leute, wenn sie nur das lernen, haben sie das Wichtigste verpasst. Wer so denkt, der hat die frohe Botschaft gar nicht verstanden. Du fragst dich, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Hier ist das Geheimnis. Guckst du Gott an? Guckst du Gott an? So geht das. Was haben wir heute gelernt? Es gibt eine bessere Hälfte. Mache dir das bewusst. Bessere Hälfte, da denken wir jetzt schon fast eine Woche voran, Valentinstag, das ist die bessere Hälfte. Wenn ihr am Valentinstag euch daran erinnert, es gibt auch bei Gott die bessere Hälfte, die wir weitergeben sollen. Ja, die bessere Hälfte stellt alles von Gott bisher Verkündete in den Schatten. Da gibt's eine Steigerung. Ja, die bessere Hälfte nennt man frohe Botschaft, im Gegensatz zum bloßen Gutsein des Gesetzes. Ja, die bessere Hälfte verschafft dir eine direkte Begegnung mit Gott, mit Christus, mit dem Heiligen Geist. In der Begegnung mit Gott wird seine Herrlichkeit auf dich abfärben. Deshalb meine Frage, verbringst du Zeit mit Gott? Hörst du auf ihn? Guckst du ihn an? Das ist das Geheimnis. Amen.